Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen, welcome back to Vorpass. Lange nicht gesehen, trotzdem wiedererkannt, beziehungsweise lange nicht gehört, oder? Big G, wie geht's dir? Viva Rom, leider durfte ich nicht mit.
Donald, ja, ich hoffe, du bist wieder auf dem Dampfer. Donald war leider krank, hat alles organisiert, Karten organisiert, Airbnb organisiert, Flüge organisiert, schon
Alles
vor
bezahlt.
Monaten. Und ich bin natürlich eher so der Typ, der 3 Tage vorher plant, während Donald der Typ ist, der 6 Jahre vorher plant, weswegen es öfters mal zu einem kleinen Clash zwischen uns kommt. Ja, Rom, ich bin erst leider am Samstagmorgen geflogen aus Good Old Memmingen. Und kam auch vorher noch aus den USA und war dementsprechend im Arsch. Rom, super Wetter an dem Samstagvormittag. Es war super schön, durch die Innenstadt zu latschen. Du kommst an, du siehst ungefähr gefühlt 2 Millionen irische Fans. Wir waren jetzt vor 2 Jahren zum fast selben Zeitpunkt, zum selben Spiel da. Und hat man auch viele Iren gesehen, aber diesmal hatte ich das Gefühl, deutlich mehr. Und das Stadion, ich weiß nicht, ob es ausverkauft war, zumindest im Stadion hat man ein paar leere Sitze gesehen, aber es war 2/3, 3/4 komplett grün. Und bei der Hymne, also man hat schon gemerkt, da war ein Unterschied da im Vergleich zu 2 Jahren vorher. War cool. Ne? Samstagabend dann noch vernünftiges Pub gefunden, wo man schauen konnte. Auf einmal laufen dir dann halt irgendwie Gott und die Welt über den Weg. Irgendwelche Leute aus Nördlingen habe ich getroffen, aus Bayern. Und noch andere Leute aus Berlin und war ja auch noch mit Berliner unterwegs und Potsdam. Ja, war eine schöne Nummer, sag ich mal so. Kann man gerne machen, nächstes Mal vielleicht mit, Onkel Donald.
Ja, das höre ich auch gerne. Natürlich, war leider mit Mandelentzündung letzten Dienstag, fing es halt an. Donnerstag sollten wir fliegen. Das war dann mit Fieber Mittwoch relativ absehbar, dass ich das leider nicht schaffen kann. Aber dann machen wir es ein anderes Mal. Wir haben ja relativ coole Spiele gesehen am Wochenende. Wahrscheinlich das Irland-Italien-Spiel war es das enttäuschendste, wahrscheinlich, also wenigste Spannung. Irland hat auf jeden Fall eher so, ist die Puste ein bisschen ausgegangen. Und in Wales, England-Spiel war es halt eindeutig und Schottland, Frankreich-Spiel eindeutig. Ich wollte mit dir vielleicht einfach so ein bisschen,
Recap.
Ich wollte mir dir so ein provokatives Thema so reingeben. Officiating, beziehungsweise das gesamte Officiating, besonders am letzten Wochenende, war ich relativ enttäuscht von. Also es hört sich schlimm an, wenn der Ire sich beschwert über James Lowe war niemals im Aus und das ist ein hundertprozentiger Versuch und warum hat es nicht gegolten, etc. Aber es gab einige Sachen, entweder vom Schiri-Team oder TMO, wo man sich fragen müsste, was geht denn da ab? Mauvakas Headbutt auf good old Ben White von Schottland. Also ich meine, ja klar, Head-to-Head-Kontakt, Minimal Force, okay, deshalb gelb. Aber du, soweit ich mich erinnern kann, als ich gespielt habe, durfte man einfach nicht so, nachdem den Schiedsrichter den Pfeife, also sein Pfeife benutzt hat, darf man nicht einfach irgendjemandem einen Kopfnuss geben. Egal wie hart oder sanft, habe ich gedacht.
Ja, also da müssen wir nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen auch noch abholen. Ich meine, das Ganze fing ja auch schon das Wochenende davor, glaube ich, an, wo du meintest, hier in dem Spiel Irland-Frankreich hast du vielleicht eine leichte weiß-rot-blaue Färbung erkannt bei den Refs. Das ist eine provokante Frage und die möchte ich zurückweisen, weil es gibt einige oder ein, zwei Entscheidungen, die vielleicht wie mit dem Headbutt falsch sind. Ja, und das kann man dann auch im Nachhinein feststellen und das gab es auch in der Vergangenheit und wird es auch immer geben. Und bei anderen Sachen ist es halt manchmal so, dass halt manche 50-50 Entscheidungen gehen halt mal zu Lasten eines Teams aus und manchmal zu Lasten eines anderen. Und ich muss halt sagen, wenn ich habe viel Rugby, also Tri Nations geguckt oder Four Nations Rugby Championship. Oftmals ging 50-50 Entscheidung gegen Australien aus, insbesondere wenn es gegen Neuseeland ging. Ich glaube, das hat manchmal auch was mit dem Captain zu tun und wie die Spieler im Laufe des Spiels mit und wie der Captain im Sch Laufe des Spiels mit dem Schiedsrichter agiert. Und wenn du da auf die
Nur,
schlechte
da
Seite
darf ich kurz
kommst,
eingrätschen, da, also,
ja.
weil du vorhin meintest 50-50-Dinge. Also, was bezahlt, also willst du das Thema halt nicht
Nein,
behandeln
das
oder
sind jetzt
sowas? Also,
Ruck-Entscheidungen. Das sind jetzt Ruck-Offside-Entscheidungen, nicht das mit
natürlich
dem Headbutt.
Rock-Offside-Entscheidung, aber Kopfnuss, wo der also Schiedsrichter schon gepfiffen hat, der Spieler liegt am
Ja, das ist
Boden und
falsch.
das hat mit dem Tackling nichts zu tun. Das ist eigentlich eine direkte rote Karte. Das war immer eine rote Karte, zum Beispiel. Und die Sachen in dem Irland-Italien-Spiel, also das von Vincent, also das ist auch eine direkte rote Karte, muss man halt nicht so auf Gelb geben. Und das Ding in der letzten Minute oder die letzten Minuten gegen Omahni, das hat mit Rugby gar nichts zu tun. Und dieses Protokoll und Bunker und solches, das heißt, dass das gesamte Konzept wird falsch verstanden. Also jetzt provokativ gesagt, wenn ich jetzt rausgehe auf den Platz und ich dir eine in die Fresse gebe, aber es ist nicht so hart, weil ich relativ schlecht bin im Boxing, dann ist es eigentlich nur eine gelbe Karte.
Ja, natürlich ist das auch eine rote Karte, aber du sagst, das
Nee,
ist jetzt.
anscheinend nicht, weil wenn du jemanden am Boden mit dem Kopf, also mit Wut hat quasi reingehst, was mit dem Tackling nichts zu tun hat und auch nach dem Pfiff des Schiedsrichters, das war nie im Leben. Das ist nicht nur, es ist eine rote Karte, sondern es hat eine längere Sperre.
Ja,
Weil das hat mit Rugby gar nichts zu suchen. Und das
ja.
würde nicht
Und
behandelt, wenn du fragst, Force Mitigating Factors? Welche Mitigating Factors? Der Typ war besoffen.
ja,
Also ist das der Mitigating Factor? Oh, sorry, der hat vorher was getrunken.
aber da sind wir beide doch d'accord, da habe ich dir doch schon zugestimmt. Also, und aber jetzt kommt eine Theorie, die ich mir gerade ausgedacht habe. Das kommt daher, weil etliche Schiris, glaube ich, mittlerweile, auch durch diese 20 Minuten rote Karte, die zücken jetzt öfters bei anderen Sachen die rote Karte, die eigentlich vielleicht gar keine rote Karte sind. Und also es gibt manchmal Tackle-Situationen, wo man dann halt sagt, na, das ist eine gelbe, das ist vielleicht eine rote, Sätze, Rugby-Incident, das hört man immer mal wieder. Und bei vielen Sachen, die früher, irgendwelche Headshots, wenn du dir hier Biggest Hits Sonny Bill Williams von vor 10 Jahren anschaust oder Biggest Rugby Hits Anfang der 2000er Jahre, ich meine, da ist halt fast alles eine rote Karte heutzutage. Das heißt, und man will das irgendwie ausmerzen, aber ich bin der Meinung, man hat den Bogen immer noch überspannt und man hat zu viele rote Karten gegeben. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu der Situation, dass du glasklare rote Karten hast, wofür die roten Karten schon immer in der Vergangenheit waren. Für Fistfights, für Treten, für wirklich, guck dir mal, wenn Leute mal von Glory Old Days im Rugby sprechen, wo halt Leute, naja, mit den Fußstollen auf Köpfen rumgesprungen sind im Rugby, ne? Dafür sind rote Karten gedacht. Und dieser Bogen wurde überspannt, das ist jetzt bei jedem, ich sage jetzt nicht kleinen Scheiß, dass es zu oft eine rote Karte gab. Und dann holt man bei richtigen roten Karten, wie bei dem Headbutt von Mwaka, da hat man dann auf einmal Angst. Also, wie du sagst, man muss sofort in die rote Karte zeigen. Aber man hat durch dieses, dadurch, dass man so oft die rote Karte bei anderen Sachen gezeigt hat, kommt man jetzt in so eine Situation rein, ah, das ist vielleicht ist das auch noch eine gelbe und der hat es doch nicht so gemeint und so. Und wie gesagt, also ich glaube, es ist etwas aus der Balance geraten. Das wird auch noch Zeit. Ich weiß nicht, ob das in die Balance zurückkommt. Ich weiß nicht, wie die Review bei den Referees da aussehen wird. Aber hat deswegen jetzt, um mal jetzt wegzukommen von der Schiri-Diskussion, hat deswegen Irland die Six Nations oder das Spiel gegen Frankreich verloren?
Nee, aber wenn es nur in einem Irland-Spiel gewesen wäre, dann würde ich mir sagen, ja, okay, und Angus Gardner bei einem einen Spiel und solches, aber das scheint so irgendwie, dass das ganze Thema mit Gelb und Rot und 20 Minuten und dies und das, das hat das ganze Schiedsrichter-Team und Video Assistants solches komplett verunsichert und komplett. Also,
Ja, das stimmt.
sie sind so tief drin, dass sie nicht mehr merken, links und rechts von mir sind Bäume. So, also, die sind so vertieft, dass sie denken, so, Mitigating Factors, was ist ein Mitigating Factor, wenn jemand am Boden liegt und du deinen Kopfnuss gibst? Also, was,
Ja,
warum,
da
es
stimme ich
kommt
zu.
nicht mal in die Frage. Und das ist irgendwie so, das hat mit dem, ne, also mit Irland oder irgendwas nichts zu tun, sondern nur grundsätzlich, es ist irgendwie eingeschlichen. Und dieses Ganze, wir ändern die Regeln ein bisschen, wir ändern das Kartensystem ein bisschen mittendrin in der Saison, das führt zu solchen Sachen. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen schlampig, muss man schon sagen, ne?
Das
Aber
ist auch gar
egal.
keine Frage, dass man zum 1. Januar irgendwelche Regeln einführt, die in der Six Nations angewendet werden, wenn halt irgendwie die meisten Leute noch drei Clubspiele haben oder so. Und man sowas muss man 6 Wochen vor Start der Saison allerspätestens implementieren. Das wäre wahrscheinlich der Mitte Juli oder sowas. Oder ich weiß es nicht, 1. August. Keine Ahnung, wann jetzt URC und Premiership und Top 14 losgeht. Also, dass die Coaches, Tech-Coaches, Skills-Coaches, dass die Defense Coaches, dass die dann schon anfangen, diese Sachen versuchen zu implementieren. Ja, über die Regeln brauchen wir auch nicht, diese Regeln mit der neuen, die nicht angreifen und so und andere Regeln, darüber müssen wir auch nochmal gesondert sprechen. Aber lass uns mal, weil wir heute nicht viel Zeit haben, nochmal auf ein
Frankreich
Re.
verdient gewonnen, verdient Six Nations Champions, hätten es eigentlich eindeutig mit Grand Slam schaffen müssen, was auch immer gegen England passiert ist.
Ja.
Beste Mannschaft hat gewonnen, beste Sturm wahrscheinlich, Hintermannschaft muss man gucken, ohne Dupont sogar am Ende ist schon verdient, oder? Also sie hätten eigentlich, wir haben es schon mal gesagt, die hätten viel mehr in den letzten Jahren gewinnen müssen. Also eigentlich ist es relativ mau, was die für so eine geile Mannschaft jetzt hatten. Spiele des Turniers wahrscheinlich, BRB für den. Ramos mit einem super Turnier, glaube ich mal. Ja, oder? Letztes
Ja,
Spiel gegen Schottland, also ich meine,
Punktedifferenz.
phasenweise, ja, phasenweise hat Schottland also könnte mithalten, aber irgendwie so am Ende war es dann doch relativ deutlich, ne?
Ja, also Frankreich, ich glaube, wir hatten es beide gesagt, dass wir Frankreich vorne sehen. Unter anderem, weil vielleicht auch Irland die Bank ein bisschen fehlt oder ein bisschen Erfahrung und noch ein paar andere Sachen, Coachwechsel und so weiter und so fort. Punktedifferenz 125. Ich würde nochmal ganz kurz noch auf das. Kannst du dich noch ein bisschen an das Frankreich-Irland-Spiel erinnern, oder?
Gerade so. Ich habe es versucht, aus meinem Gedächtnis zu löschen, aber ja.
Naja, also die zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, die sehr starke Verteidigung von Frankreich. Gerade mal 93 Punkte zugelassen, gut, England 105. Aber in dem Spiel war es wirklich außergewöhnlich, wie gut die eingestellt waren auf Irlands Angriffsspiel, was vielleicht ein bisschen eindimensional und auch ein bisschen langsam war. Also oftmals war es irgendwie so ein neuen Spiel zum First Receiver, dann das war manchmal Aki spielt dann, macht Backdoor Pass zu Prendergast oder manchmal war es so, Prendergast ist der erste Receiver, läuft dann aber rum, bekommt nochmal den Ball und die französische Verteidigung ist einfach zur Seite geschiftet. Die haben das schon erwartet und das waren die ersten 60 Minuten so und ich dachte, irgendwann muss ja mal adjustiert werden. Also und dann, als man selbst als Irland Linebreaks an der Seite geschafft, also nach dem fünften Verteidiger irgendwo geschafft hat, war man immer noch recht langsam. Und die französische Verteidigung, die Typen, die Hintermannschaft war echt schnell. Dazu halt noch, wie gut die Stürmer sind, die Ballhandling-Skills von denen, den Ball am Leben zu halten, immer noch im Spiel zu halten, das ist halt super schwierig. Also wie kann man dagegen jetzt gut verteidigen, gut angreifen, weiß ich nicht, mit der Defensive. Also für mich hat hier Frankreich mit der Verteidigung und den Slick Ballhandling Skills der Forwards wirklich, wirklich gewonnen. Dazu ein Dupont, Entermark und ein Ramos und ein Luku, der sich super präsentiert hat im Vergleich zu den letzten Six Nations oder letztem Jahr, ne?
Ja. Und wahrscheinlich, also ich meine, so fazitmäßig, Irland eher so ein bisschen ja, underperformed, England ein
Ja.
bisschen
Oh.
überperformed
Ja.
wahrscheinlich. Wales, Mixed Bag, verdient wahrscheinlich letzter Platz. Italien hätte eigentlich, also meines Erachtens hätte eigentlich, wenn die so ein bisschen schlauer gespielt hätten, hätten die Irland zu Hause schlagen können tatsächlich. Also das wäre die Gelegenheit gewesen.
Das denke ich auch. Ja, wenn man jetzt sich die Tabelle anschaut, wie du sagst, England overperformed. Ich meine, es mit viel Dusel, also. Einerseits bin ich begeistert von England. Die Backrow super aggressiv, super stark, die drei Backrow-Spieler und insgesamt auch die Forwards und was von vorne der Bank bringen. Einige englische Kommentatoren sehen jetzt schon wieder Mayo Itoje als Lions-Captain, wo ich auch sage, weiß ich nicht, ob ihr da nicht ein bisschen biased seid. Also England hat irgendwo Fortschritte gemacht, aber sind die so groß, dass die einen zweiten Platz verdienen, weil wenn Frankreich dreimal den Ball gefangen hätte und Schottland 6 Punkte oder eine Erhöhung mehr erzielt hätte, dann würden wir hier über 8, 9, 10 Punkte weniger sprechen in der Tabelle, ne? Das muss man halt auch mal sagen. Also deswegen ist man ein bisschen mit Glück und Dusel da auf dem zweiten Platz, bin ich ganz klar der
Ja.
Meinung.
Ich glaube, am Ende ist es halt einfach so, also es wäre auch, zum Beispiel ist es immer so ein bisschen Recency Bias, was so quasi reinkommt. Am Ende ist Irland quasi nicht so wirklich geliefert gegen Italien. Stell dir mal vor, Irland hätte nochmal das Versuch von Lowe hätte gegolten, das andere vielleicht irgendwie im Versuch hätte gegolten. Dann wäre es vielleicht irgendwie nochmal Irland plus 20 und hätte so eine relativ halbwegs gute Leistung gezeigt. Dann hätten wir darüber gesprochen, dass Irland so insgesamt eine schlechte Halbzeit hatte. Das war das die zweite Halbzeit gegen Frankreich. Sonst sehr gut, ne? Und am Ende muss man halt so sagen, wir messen halt so die Sachen mit der Betrachtung von jetzt im Nachgang. Und das mag ich halt nicht so mit den ganzen, viele Journalisten in Irland so, ja, hier und Irland so, bla. Und irgendwie so ein bisschen negativ gestrickt. Und das Gegenteil in England, wie joyful die hat sind, okay, aber ich meine, der Sieg gegen Frankreich, lass uns ehrlich sein, Frankreich hat das Spiel weggegeben, England hat es nicht gewonnen, sorry, das ist ein bisschen böse gemeint, aber so, ne? Und grundsätzlich irgendwie, indem die positiv aufhören, hat jetzt Irland dieses, England meine ich, dieses Momentum und zumindest denken die Engländer gerade meines Erachtens, oder wie ich das interpretiere, wir haben dieses Thema, wer spielt 10 gelöst. Und ich weiß nicht, ob es nur gerade jetzt gelöst ist oder für immer quasi gelöst ist. Das ist, wo ich mir so ein bisschen unsicher bin, sozusagen.
Ja, mit der 10 und auch
Was denkst du?
Center-Pairing-Kombination. Ich meine, man hat also Wales, ich weiß nicht, das war's, das war die höchste, eine der höchsten Siege von England gegen Wales, glaube ich. Ja, aber gegen was für eine Walisermannschaft, ne? Also ist ja gut, dass die da halt so abgeliefert haben, aber man muss das im Kontext von 15, 16 Niederlagen sehen oder so. Und das Problem ist halt, oder was heißt das Problem? Man wird halt sehen, das werden wir auch noch diskutieren, Line Selection, wer wird da, wer sind die drei Fly Halves, die man mitnimmt? Ne? Also, oder wer sind die beiden, die wahrscheinlich, wer ist der Teststarter und wer ist der, der auf der Bank sitzt? Das wird dann vielleicht auch noch einen Impact haben darauf, wer denn auf die Summer Tour natürlich auch mitfährt von England und wer da dann Spielzeit bekommt und wer da nicht Spielzeit bekommt. Ne? Das ist ja auch interessant zu sehen. Kann ja sein, Marcus und Finn Smith kommen auf einmal beide mit und wen wird dann England als 10 in ihrer Summer Tour dann mitnehmen zum Beispiel? Und was sind die Center-Kombinationen? Also, und die Verteidigung ist meiner Meinung nach auch immer noch nicht so sharp, wie man sie gern hätte. Naja. Schottland, Italien, Wales.
Ja, Wales, schwierig zu sagen, muss ich gestehen. Wo liegt die Zukunft dort? Sehr ungewiss. Auf einen kurzen High mit dem Spiel gegen Irland, aber irgendwie, ja, auch eine sehr undankbare Aufgabe. Ja, mal gucken, wie das halt so weitergeht. Italien, ja, okay. Irgendwie, wir sehen, also jetzt mehr Jahre hintereinander haben die auf jeden Fall Potenzial, aber die müssen so ein bisschen liefern und denselben Fazit ein bisschen bei Schottland. Also, the table doesn't lie, also da, wo die quasi jetzt landen, konstant sozusagen zeigt, dass sie einfach da so nicht mit oben dabei sind. Also, wir haben ja gesagt, die letzten Jahre war es eher so Zweiklassengesellschaft mit Frankreich und Irland. England zeigt so, dass sie zumindest oben mit dabei mitmischen. Und Schottland, Wales und Italien spielen halt einfach so eine andere Liga leider. Und weiß nicht, ob das halt irgendwie was macht, wenn die mit. Ja, irgendwie mit Gregor Townsend irgendwie weiterfahren oder da die Lösung ist, mit denen weiterzumachen, finde ich halt schwierig, aber Spielerpotenziale haben sie da. Also eigentlich 1 bis 15 haben die eine starke Mannschaft. Tui Pelotu fehlt. Aber eigentlich müssen die viel enger, also die müssen in der letzten Woche wirklich konkurrenzfähig noch sein und quasi ums Championship spielen müssen.
Ja. Okay, Donald, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge andere Themen eigentlich. Dafür brauchen wir aber noch andere Pots. Ich glaube, es gibt noch viel zu besprechen. Lions Tour, müssen wir unsere Lions-Aufstellung machen. Under-20 World Cup findet dieses Jahr in Italien statt. Im Juni, glaube ich, und im Juli. Da kann man bestimmt eine interessante Tour mal hin machen. Das hätte schon vor 4 Jahren die Under-20-Weltmeisterschaft in Italien stattfinden sollen, aber ich glaube, da kam Corona dazwischen, deswegen war das ein bisschen schade. Ja, das sind die großen Sachen, die uns erwarten auf Nationalmannschaftsebene.
Nice.
Genau, was sagst du zur U20-Weltmeisterschaft in Italien und Lions-Tour und welche anderen Sachen?
U20 weiß ich nicht, kann ich wenig dazu sagen. Weiß nur, dass auf jeden Fall Irland jetzt sehr schlecht abgeschnitten hatte. Das Letzte geworden, glaube ich, vielleicht zum ersten Mal oder erstmal seit langem. Und Lions, ja, wahrscheinlich müssen wir mal eine separate Folge dazu aufnehmen. Vielleicht nächste Woche oder so, wenn wir es schaffen. Grundsätzlich glaube ich mal, dass die Menge an irischen Nationalspielern, die mitfahren, ist jetzt durch die Leistung geringer geworden. Ich glaube, die Unterhaltung mit Prendergast und Crowley, also die fahren auf jeden Fall nicht mit, hätte ich gesagt. Und genau, du hast gesagt, wegen Itoje, also ich glaube, er wird Kapitän sein. Doris fährt halt mit, auf jeden Fall und solches. Und wahrscheinlich ist die Frage, ob jemand überhaupt aus der walisischen Nationalmannschaft es schafft. Das Einzige wäre vielleicht Morgan, obwohl die dritte Reihe echt extrem stark besetzt ist, aber der wäre die beste Hoffnung sozusagen, glaube ich mal, als Spieler. Ansonsten wahrscheinlich viele Backs von Schottland und dann die bunte Mischung aus irischen Nationalspielern. Vielleicht irgendwie 12, habe ich mal gehört, 11, 10, 11, 12 vielleicht. Auch so ähnlich bei England und dann den Rest, mal gucken, wie es halt so sich zusammenstellt. Oder wie siehst du das?
Ja, mit Itoje Captain, ja, kann man so sehen. Weiß ich nicht, ob das wirklich so eintreten wird und ob Prendergast wirklich zu Hause bleiben wird. Das würde ich auch noch in Frage stellen oder ob der so ein Midweek-Spieler sein wird. Crowley denke ich nicht. Und ja, wie du sagst, also schottische Hintermannschaft, da werden einige dabei sein. Also die größte Frage ist, wird Finn Russell starten? Das ist, also davon, weil wer anders soll es jetzt momentan sein? Das frage ich
Ja.
mich.
Russell
Da
startet,
kann.
Finn Smith wahrscheinlich, also geht das mit. Und dann ist halt so die Frage, wen noch vielleicht.
Okay, aber dazu müssen wir noch einen separaten Pod machen. Ich
Ja.
glaube, für heute war es eine schnelle Runde. Und
Ja.
wir hoffen, dass wir am Montag oder nächste Woche generell früher wieder am Start sind.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, dann machen wir auf jeden Fall so für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, dass es so spät war mit dem Zusammenfassung und so kurzfristig krankheitsbedingt. Mir tut es natürlich leid. Ich weiß, ihr wolltet unsere Stimme live aus Rom beide hören, aber das haben wir dieses Mal nicht geliefert. Aber genau, dann machen wir nächste Woche weiter und wir wünschen euch viel Spaß erstmal und bis bald wieder bei Vorpass.
Hoppas.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.